herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Mein Name ist Philipp Semmelroth und diese Interviewfolge kannst du als Videostream auch auf YouTube verfolgen. Mein heutiger Gast ist eigentlich viel zu reich, um sich Zeit zu nehmen, jetzt hier mit uns seine Erfahrungswerte zu teilen, hat sich aber trotzdem bereit erklärt. Ich begrüße ganz herzlich Bastian Krause. Hallo Bastian.
Hallo Philipp, ich freue mich auf den Austausch.
Bastian, jetzt ist folgende Situation. Du hast ja irgendwie gesagt, du hast 2014 das Unternehmen gegründet. Wir reden heute von einem Unternehmenswert von 525 Millionen Euro. Das ist ja jetzt eine Story, die jetzt für viele schon fast unglaubwürdig klingt. Nimm uns doch in dieser Folge mal bitte mit auf die Reise. Was hat euch damals animiert zu starten? Was ist vielleicht eigentlich erstmal dein Geschäftsmodell? Ich möchte dir möglichst viele Redeanteile überlassen, weil ich glaube, jeder profitiert mehr davon, wenn er einfach nur zuhört und mitschreibt, als dass ich jetzt hier so viel mache. Also fangen wir damit an. Was macht ihr? Was ist euer Geschäftsmodell? Und wie seid ihr 2014 mit welcher Hypothese gestartet?
Aktuell oder heute ist unser Kern des Geschäftsmodells ist Dienstradleasing. Wir sind mit Bikeleasing einer der führenden Anbieter, was Dienstradleasing angeht, und transformieren und entwickeln uns gerade zur Multi-Benefit-Plattform mit der im vorletzten Jahr dazu integrierten Probonio-Plattform, die wir jetzt mit in der Unternehmensgruppe haben. Und das, was wir im Kern machen, ist, dass wir Mitarbeiter-Benefits den Unternehmen einfach zugänglich zu machen, dass Mitarbeiter Benefits nutzen können vom Dienstfahrrad, Sachbezug, Essenszuschuss und eine einfache Art, diese auch zu nutzen. Arbeitgeber können es einfach verwalten, Mitarbeiter können es einfach verwalten, dass dieses so von außen betrachtet doch oft komplexe Thema für alle greifbar und einfach zu handeln ist.
Als ich bei euch vor Ort war, ein bisschen mit dem Vertriebsteam da gearbeitet haben, haben wir diese ganze Mehrwertargumentation ja mal zusammen evaluiert und in dem Zusammenhang habe ich auch tiefe Einblicke bekommen. Ich muss sagen, jetzt aus der Sicht des Arbeitgebers ist es tatsächlich sehr überzeugend, was ihr da habt, weil es ja doch für den einen oder anderen von uns eher ums Kerngeschäft geht, als darum, dass der eine ins Fitnessstudio geht und der andere ein Fahrrad kriegt und der dritte das kriegt. Und von daher, da gibt es eine starke Plattform, die ihr da anbietet, um diesen ganzen Prozess zu vereinfachen. Aber das ist ja jetzt sozusagen Stand heute ein sehr lukratives Geschäftsmodell. Viele, die jetzt vielleicht selber irgendwann eine Firma gestartet haben und längst nicht bei diesen Unternehmenswerten angekommen sind, stellen sich ja die Frage, ist es Glück gewesen? Ist es einfach Strategie gewesen? Was war eure Ausgangshypothese? Womit seid ihr gestartet?
Ich glaube, das ist alles zusammen. Also es muss am Ende muss alles passen, das richtige Timing, viel Glück, viel Fleiß, immer wieder aufstehen, wenn man auf die Klappe fällt, einfach daran glauben, dass man das Richtige tut. Und natürlich auch die richtigen Leute treffen zur richtigen Zeit. Das ist meiner Meinung nach nach wie vor das Wichtigste, denn ohne die richtigen Menschen im Umfeld, ohne die richtigen Mitarbeiter, Freunde, Partner, die das begleiten, Familie, die das unterstützt, kriegst du sowas in der Regel nicht gestemmt. Ne? Und wenn man ein bisschen ausholt, ich habe eine ganz andere Ausbildung mal hinter mir. Ich bin Fliesenleger, dann irgendwann die Meisterausbildung gemacht im elterlichen Betrieb, dort angefangen und auch, ja, mit Freude Fliesen gelegt, Bäder umgestaltet, Küchen gebaut, alles in dieser Richtung. Und habe mir dann aber bei einem Snowboard-Unfall, also vor mittlerweile mehr als 20 Jahren, ungefähr 20 Jahren, mal beide Hände ziemlich kompliziert gebrochen. Und als ich dann nach einer, ich glaube, 8 Stunden OP aufgewacht bin, haben die Ärzte zu mir gesagt, als sie mich gefragt haben, was ich mache, habe ich natürlich gesagt, Fliesenleger, so, aber kleiner Betrieb, ich muss noch fleißig mitarbeiten. Es wäre schön, wenn ich mir was ohne Hände suche, war damals der O-Ton. Und dann habe ich nach einer bisschen längeren Genesungsphase überlegt, was kann ich eigentlich machen und bin dann so jetzt mittlerweile vor, muss ich mal zurückrechnen, ja, wie gesagt, vor knapp 20 Jahren in die Fahrradbranche gekommen, habe eine Position im Außendienst angefangen bei einem deutschen Fahrradhersteller. Und habe dann Spaß am Verkaufen bekommen. Bin in verschiedenen Positionen dann im Vertrieb unterwegs gewesen, verschiedene Produkte, immer fahrradlastig. Und habe dann irgendwann in 2012, als das Dienstfahrradmodell im Grunde steuerrechtlich eigentlich freigegeben wurde, musste man sagen, dann habe ich natürlich viel mit vielen Fahrradhändlern gesprochen und habe immer gefragt, merkt ihr das? Wie benutzt ihr das? Kommen da Kunden zu euch in den Laden? Vermarktet ihr das? Weil ich das schon immer für ein super Modell fand. Ne? Du hast halt einen totalen Mehrwert für Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Der Händler kann, wie im Autobereich auch, da kennen wir das auch. Ne? Also wir wissen, dass die meisten Neuwagen alle über Leasing und dann in der Regel auch für Mitarbeiter geleast werden. Und so habe ich mir das natürlich aufs Fahrrad runtergebrochen und habe gedacht, das wird da ja wahrscheinlich auch so sein, ne? Und dann habe ich von Fahrradhändlern immer wieder gehört, nee, da fragt bei uns keiner nach, das macht keiner, das lohnt sich nicht, das brauchen wir nicht. Dann habe ich immer gedacht, warum? Ja, wenn du das nicht aktiv anbietest, was Neues, dann fragt natürlich auch keiner danach. Und dann habe ich irgendwann, wenn du so unternehmerisch aufwächst, wie ich, dann hast du natürlich immer den Antrieb, ich will was selber machen, ich will was selber gestalten, ich will irgendwie unternehmerisch tätig sein. Und dann habe ich irgendwann meinen damaligen Job gekündigt und habe die ganze Garage voll Fahrräder gestellt. Habe hier in Uslar jemanden gefragt, der eine eigene ganz kleine Leasinggesellschaft hat, und habe den gefragt, was damals noch nicht so verbreitet war, sag mal, du machst doch Autos, kannst du nicht auch Fahrräder? Und hat der zu mir gesagt, uff, das ist mir eigentlich, ob da jetzt ein Auto auf dem Vertrag steht oder ein Fahrrad, das ist mir eigentlich egal. Hauptsache, die Rendite stimmt. Habe ich gesagt, ja, super, dann machen wir das mal so. Und dann hat er mir einen Arbeitsplatz in seinem Büro gegeben. Dann habe ich mich da reingesetzt und habe angefangen, Unternehmen anzurufen. Habe bei mir zu Hause die ganze Doppelgarage alles leergeräumt, habe alles vollgestopft mit Fahrrädern bis unter das Dach. Und dann haben wir angefangen, oder vorwiegend ich dann ganz am Anfang angefangen, Unternehmen anzurufen und zu fragen, ob sie nicht Fahrräder leasen wollen für die Mitarbeiter, weil das ein cooler Benefit ist. Das funktionierte auch. Es sind dann ein paar Vertriebsmitarbeiter, die ich aus vorherigen Konstellationen kannte, auch zu mir gekommen und haben das Ganze mit unterstützt. Wir haben dann uns relativ schnell auf die Schiene der Pflegekräfte verlegt, weil wir so gemerkt haben, dass in dem Pflegekraftmarkt ganz, ganz viele Mitarbeiter gar keinen Autoführerschein haben. Da ist ein Fachkräftemangel. Da hast du Ballungszentren, wo die teilweise von einem Patienten zum anderen mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, nicht vor den Türen parken können und so. Und dann haben wir gesagt, da ist doch ein Fahrrad eigentlich eine gute Wahl. Und dann haben wir so ein Komplett-Package gemacht. Also ist ein schönes Fahrrad ausgesucht, eins, was möglichst wartungsarm ist, Taschen dran gemacht, ein Werbeschild dran gemacht und ein ganzes Package mit Leasingrate, mit Versicherung, mit Wartung, Auslieferung, quasi alles aus einer Hand denen angeboten und sind teilweise von einer Pflegemesse zur anderen getingelt. Und haben da so ganze Pakete verkauft oder besser gesagt verliest, muss man ja eigentlich sagen. Und ich kann mich noch ganz gut an den Anruf von einem damaligen Arbeitskollegen erinnern. Der Michael hat mich angerufen und hat gesagt, ich komme gerade aus dem Pflegedienst raus. Die haben 5 Fahrräder bestellt. Das war so ganz am Anfang für uns und da hatten wir natürlich die Marge vom Fahrrad, vom Leasing, von allem hatten wir da die Marge und das war für uns halt ein Riesendeal. Und dann haben wir quasi aus dem Auto miteinander telefoniert und haben fast geschrien, weil wir gesagt haben, das ist jetzt der Durchbruch, das geht jetzt total durch die Decke. Das war dann auch zu weiten Teilen so, dass das immer wieder mal größere Blöcke an Rädern gab. Wir haben aber irgendwann gemerkt, dass das nicht mehr skalierbar ist, weil das Fahrrad ist dann schon mal wartungsintensiver teilweise auch als ein Auto. Du brauchst Ansprechpartner vor Ort, die sich darum kümmern. Mir bleibt da immer ein Ereignis im Kopf, das habe ich auch schon an verschiedenen Stellen immer wieder mal geteilt. Mich hat mal eine Mitarbeiterin angerufen aus Rostock und die hat gesagt, Mensch, Sie müssen mal hochkommen oder herkommen, bei meinem Fahrrad ist die Sattelstütze runtergerutscht. Ich hab erst gedacht, das wäre versteckte Kamera oder so, weil ich dann gesagt habe, ja, aber da ist unten so eine Imbusschraube dran, habe ich ihr das erklärt und können Sie das so ein bisschen rum. Das könnte sie nicht, ich müsste kommen, wir haben ja so einen Wartungsvertrag, dass das instand gehalten wird. Ja, das sind aber 400 Kilometer. Ich kann jetzt nicht 400 Kilometer hin und 400 zurückfahren für eine Imbusschraube. Dann habe ich sie gebeten, bitte zum Fahrradhändler zu gehen und falls der dafür was berechnet, was ich nicht glaube, dann würde ich ihr das überweisen. Ja, die hat leider nach einer Stunde wieder angerufen. Heute muss ich sagen, immer ein bisschen zum Glück. Und hat gesagt, nö, der Händler würde das nicht machen, ich habe das Fahrrad nicht bei ihm gekauft und das repariert er nicht. Dann habe ich es nochmal versucht, ihr zu sagen, wie man das repariert. Es ging nicht. Dann habe ich mich ins Auto gesetzt, bin 5 Stunden mit dem Auto nach Rostock gefahren, habe eine Schraube an der Sattelstütze ein bisschen losgemacht, den Sattel eingestellt, wieder festgemacht, bin wieder 5 Stunden 400 Kilometer nach Hause gefahren. Und hatte ich dann so ungefähr 10 Stunden Zeit. darüber nachzudenken, ob das Modell, was wir da haben, ob das skalierbar ist, ob das zukunftsfähig ist, wie man das weiter aufbauen kann. Da waren natürlich so die ersten Gedanken, wir machen das mit viel Servicewagen, die in Deutschland unterwegs sind, die dann die Reparaturen machen und blasen das alles sehr, sehr stark auf. Dann haben wir aber irgendwann gemerkt, der Fokus bei diesem ganzen Thema, warum das noch nicht so richtig funktioniert, war eigentlich nur, dass der Händler das Dokumentenmanagement nicht konnte und nicht wollte und dass den Unternehmen so die Schnittstelle zum Händler gefehlt hat. Und dann haben wir gesagt, es geht auch gar nicht um den allerletzten Euro, sondern wahrscheinlich ist es besser, wenn wir das machen, was wir können, nämlich das Dokumentenmanagement in dieser Konstellation, dass wir die Beratung machen, den Unternehmen sagen, wie das funktioniert, wie die Mitarbeiter an die Fahrräder kommen und wir das, was wir nicht so gut konnten, nämlich genug Modelle zu bevorraten, alle Größen da zu haben, an jedem Standort in Deutschland das Fahrrad ausliefern zu können, warten zu können, dass wir dieses auch sehr aufwendige Package da lassen, bei denen, die es am besten können, das ist der Fachhandel. Und das ist heute immer noch so. Ne? Also immer noch ist es so, dass der Fachhandel unsere Säule ist und das Modell maßgeblich trägt. Und dann haben wir das Modell ganz umgestellt, haben Fachhändler gefragt, hey, habt ihr Lust, für uns Fahrräder, dass wir bei euch Fahrräder kaufen können. Ihr könnt euren Kunden sagen, das ist ein gutes Modell. Wir kümmern uns um die ganze Beratung und ihr liefert die Fahrräder aus. Das haben wir dann sehr schnell umgestellt und haben gemerkt, dass das wirklich dann den Zahn auch der Zeit getroffen hat. Und das sage ich immer, also an einer Stelle musst du auch möglich sein, muss es halt möglich sein, wenn du irgendwie ein Ziel vor Augen hast, auch mal von dem Weg abzuweichen. Also an irgendeiner Stelle mal zu merken, das ist vielleicht eine Sackgasse. Komm, wir gehen ein bisschen nach links oder ein bisschen nach rechts. Machen mal was anders. Also möglichst flexibel zu sein, aber ohne sich natürlich dann gleich ins Schneckenhaus zu verkriechen und zu sagen, oh, jetzt habe ich keine Lust mehr. Ne? Also muss schon hartnäckig dranbleiben. Das haben wir dann auch gemacht. Und dann sind wir natürlich durch diese, wir hatten ja kein Kapital, konnten jetzt keine riesen Marketingkampagnen fahren. Und dann haben wir im Grunde dem Händler gesagt, hey, du kannst ja super Umsatz machen. Mit uns gemeinsam. Und wenn du das machst, kümmern wir uns, wenn du uns empfiehlst, kümmern wir uns darum, dass die Kunden zu dir kommen, Fahrräder holen. Dann hat sich das so gegenseitig hochskaliert und irgendwann am Anfang haben wir mal gesagt, wenn wir mal 100 Fahrräder machen im Monat, dann gehen wir mit dem ganzen Team mal essen. Das haben wir ja schon, glaube ich, nach 4 Monaten waren wir schon das erste Mal essen und dann waren wir jeden Monat einmal essen, weil wir 200 gemacht haben, 500 gemacht haben. Heute machen wir regelmäßig vierstellig Fahrräder an einem Tag. Also sieht man, wie die Zahlen dann über die Jahre gewachsen sind. Und es macht natürlich dann Spaß, das Unternehmen so zu entwickeln. Bis zu dem, wo wir heute sind. Wir machen ja viel mehr Dinge und integrieren unheimlich viele Dinge bei uns gerade aktuell.
Jetzt hast du ja so ein paar Sachen angesprochen, die ich jetzt nur noch mal zusammenfasse mit der Bitte, dass du noch mal betonst oder sagst, ja, nee, das würde ich gerne anders verstanden wissen. Viele, die hier zuhören, sind ja irgendwie mittelständische Unternehmer. Und viele von denen leben eigentlich von dem Aufbau der eigenen Expertise und verbessern permanent das Produktangebot und die Qualität und hoffen einfach, dass sich das rumspricht und dann darüber immer mal Empfehlungen und irgendwelche Kunden an das Unternehmen, ich sag mal, herangeführt werden. Du hast aber ja jetzt ganz klar gesagt, das ist ja auch eher so die Philosophie, die ich vertrete. Das reicht nicht, einfach nur ein gutes Produkt zu haben. Man muss halt auch aktiv akquirieren. Du hast ja gerade selber gesagt, auch ihr habt klassisch Kaltakquise gemacht, einfach die Firmen durchtelefoniert und habt einfach gesagt, hier bin ich, das ist mein Angebot, ja oder nein. Und dadurch habt ihr ja im Endeffekt die ersten Erfolge gemacht, richtig?
Ja, das ist richtig. Und ich bin aber ein großer Freund von beidem.
Ja,
Also
sicher.
im Idealfall hast du das beste Produkt am Markt, weil natürlich musst du Vertrieb machen. Du musst sicherlich gewinnen. Du kannst nur gewinnen, wenn du Kunden aktiv ansprichst. Da kann man nichts bei verlieren. Da kannst du nur gewinnen. Aber es macht natürlich dem Vertriebler deutlich mehr Spaß, wenn du ein geiles Produkt hast. Und es ist so denke ich auch immer, ich kann einfach besser dahinter stehen, wenn ich weiß, das ist top für den Kunden, das Produkt. Und das macht einfach die Vertriebsarbeit natürlich ja viel leichter und macht einfach totale Freude dann nachher im Vertrieb, wenn man dem Kunden wirklich Sachen bringt, die er wirklich gut gebrauchen kann und die ihm richtig helfen. Unabhängig davon, ob das jetzt Schreibtisch ist, ein Dienstradmodell ist, wie auch immer, wenn es geile Produkte sind, macht es einfach mehr Spaß.
Also da bin ich völlig bei dir. Ich glaube nur gerade für diejenigen, die jetzt zuhören, doch den einen oder anderen, der mir dann auch immer mal zu Feedback zu so Folgen schickt, kenne ich ja dann auch und kann die so ein bisschen zuordnen. Ich glaube aber, dass sich auch viele zu lange mit dem Perfektionieren des Produktes aufhalten und diesen Vertriebsprozess, weil er so unangenehm ist, immer weiter vor sich herschieben. Und ich glaube, wenn du das Ideal erreichen willst, was du gerade skizziert hast, dass du auch das beste Produkt hast, musst du alleine deshalb schon frühzeitig viel Vertrieb machen, weil du ja durch die Cases, die du abwickelst, auch Feedback von der Zielgruppe kriegst, was dir ja hilft, wichtige Impulse in die Produktentwicklung einfließen zu lassen, weil du kannst das ja selten am Markt vorbei einfach mal völlig isoliert entwickeln und dann auf den Markt schmeißen und alle sagen, wow, es ist ja eher so, dass du was auf den Markt schmeißt in der so einer Alpha-Beta-Version. Die Softwareindustrie macht das ja regelmäßig vor und dann legt der Markt los und macht die Fertigstellung. Insofern glaube ich, ist schon wichtig, auch für diejenigen, die jetzt hier gerade wieder die Chance gesehen haben, Vertrieb so ein bisschen zu vertagen, das nochmal zu verstehen. Das geile Produkt hilft, dass der Bestandskunde bleibt und Folgegeschäfte entstehen. Aber du musst halt vorne auch ein bisschen auffallen, sonst kommt eben auch nicht genug Traffic zustande und dein Unternehmen wächst halt auch nicht.
Und ohne den Vertrieb hast du auch kein Feedback vom Kunden. Ja, wenn du nicht, und das ist auch, das ist ein großer, großer Teil unserer Erfolgsgeschichte. Mit wir meine ich jetzt Paul und mich. Wir sind ja im Grunde zu zweit als Gründer damals unterwegs gewesen. Paul ist sehr, sehr zeitnah am Anfang gleich dazugestoßen. Und Paul hat sich damals um alles gekümmert, was bei uns Versicherung und Finanzierung ist. Also diesen ganzen Baustein hat Paul gemacht. Und Paul war von Anfang an immer so der Skeptiker an dem Modell. Warum soll das ein Unternehmen machen? Was ist, wenn da mal einer ausfällt? Was ist, wenn das Fahrrad kaputt ist? Was ist, wenn einer krank ist? Was ist, wenn dieses? Und was hat er gemacht? Er hat im Grunde unser Produkt genau auf dieses Kundenfeedback immer angepasst. Also immer, wenn wir im Vertrieb draußen unterwegs waren und wir haben mal einen Kunden nicht gewonnen, weil der Kunde gesagt hat, ja, das mache ich aber nicht, weil wenn der Mitarbeiter kündigt, dann sitze ich auf dem Fahrrad. Und wenn das fünfmal passiert ist, dann haben wir das aufgeschrieben und dann haben wir alle natürlich zusammengesessen und Paul gesagt, da brauche ich eine Versicherung für. Und dann haben wir das Ganze nachher abgesichert und haben quasi und deswegen ist genau das richtig, was du auch sagst. Wir haben so ein Wechselspiel zwischen Produktentwicklung und Vertrieb. Immer wieder draußen am Kunden, immer wieder das Produkt natürlich auch dem Kunden vor die Nase halten, das Feedback aber auch mitnehmen. Und wenn du gute Vertriebler hast, die wollen halt bei 100 Terminen 100 Abschlüsse haben und nicht 65. Und die reden nicht über die 65, die sie abgeschlossen haben, sondern die reden über die 35, die sie nicht haben. Wir kennen das ja alle, die rufen dann an, alle meine Kunden haben gesagt, das geht nicht, weil. Und genau dann haben wir immer angesetzt und haben gesagt, okay, dann müssen wir versuchen, unser Produkt anzupassen, weil ich will auch 100 Kunden gewinnen. Und dann haben wir sehr stark immer am Produkt weiterentwickelt und das hat zu langen Zeiten immer dafür geführt, dass wir mit dem Produkt immer die Nase ein bisschen vorne hatten, auch vor dem Wettbewerb.
Jetzt hast du gerade eine Tür aufgemacht, da will ich mal direkt durchlaufen und zwar Gründung zu zweit. Du hast gesagt, Paul ist sehr früh dafür zugestoßen. Es ist ja so, dass der eine oder andere sagt, ah, ich mach's alleine, ein anderer sagt direkt, ich mach's zu zweit. Ich habe da auch eine gewisse Meinung, weil ich einfach viel da draußen schon gesehen habe, aber darum geht es jetzt gar nicht. Du hast jetzt gute Erfahrungen gemacht, aber du bist natürlich auch in vielen Unternehmernetzwerken drin, wirst auch andere Erfahrungen gemacht haben. Gib mal so ein paar Best Practices bekannt. Wo war es zum Beispiel hilfreich oder wo würdest du sagen, da muss man vorsichtig sein? Was ist halt so der Vor- und Nachteil von so einer Doppelspitze und vielleicht sogar auf der Gesellschafterebene.
Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man gut weiß, was man nicht kann. Weil nur wenn du weißt, was du nicht kannst, dann weißt du auch und dass man sich das auch eingesteht und das klar kommuniziert. Bei mir ist es zum Beispiel so, so dieses ganz klein organisieren bis zum Ende, dann Projekte durchstrukturieren und bis zum Ende durchführen, das ist nicht so meins, ne? Ich gucke lieber, kreiere die Idee mit, bin kreativ mit unterwegs und überlege, was können wir machen, was ist gut für den Kunden. Und dann muss es aber weiter und abgearbeitet werden. Wenn ich mich da drin verliere, dann komme ich halt nicht voran. Und so ähnlich war auch die Konstellation mit Paul und bei uns im Produkt. Ich kannte halt den Fahrradmarkt gut. Mir war ziemlich klar, wie wir den Vertrieb und das Marketing aufsetzen müssen, damit das am Fahrradmarkt oder bei den Unternehmen funktioniert. Paul kennt sehr gut die Finanzwelt, die Strukturen, die Steuermodelle, was alles dahinter liegt, die ganzen Versicherungsprodukte und dann ist das halt ein perfektes Match. Und wenn du sowas hast, dann funktioniert das natürlich super, dass man sich optimal ergänzt. Wenn du zwei Leute hast, die beide den Fokus auf eins legen, dann kann das sogar sein, dass sich das eher verlangsamt, ne? Ich finde, wenn du zu zweit oder zu dritt was machst, brauchst du ein sehr, sehr hohes Vertrauen in das, was der andere macht. Und du musst auch akzeptieren, dass er es anders macht, als du es machen würdest. Weil wenn du das nicht machst und da immer zwischenredest und sagst, oh, warum machen wir das nicht so? Ich hätte aber, dann kommst du nicht voran, ne? Also du musst einfach akzeptieren, der macht es anders. Ich vertraue darin, dass es gut und richtig ist, und zum Ziel führt. Und dann kommt man, glaube ich, sehr, sehr schnell voran. Und das Gleiche ist, weil du gerade gesagt hast, wie kann das auch in Gesellschafterkreisen manchmal sein? Ich achte immer darauf, wenn ich irgendwo drin bin, dass man sich möglichst ergänzt, und nicht zwei, drei, viermal die Leute zusammen hat, die alle das Gleiche können, und andere Bausteine irgendwie dann links liegen lässt, weil sonst weiß jeder eh besser, wie es geht, und dann verhedderst du und verhakst du dich eher. Schön ist immer eine Konstellation, wo du klare Aufgabenbereiche hast und Leute ihre Stärken ausspielen können und das, was sie nicht können, einfach weglassen und wer anders das übernimmt.
Gefällt mir alles super, wenn man da einfach auch diese Praxiserfahrung raushört. Du kannst ja da draußen auch BWL-Professoren und so fragen, die haben alle tolle Theorien, die haben aber noch nie den Proof of Concept erbracht und tatsächlich auch selber keine Erfahrung gemacht, wo du da denkst, das ist doch logisch und der andere hat es halt komplett anders gemacht und du kannst ihm das trotzdem nicht wegnehmen, weil er dann gar nichts mehr macht und jedes Mal bei dir nachfragt und dann bist du zwar mit zwei Gesellschaftern unterwegs, aber es führt nur einer und dann gehen die ganzen Vorteile natürlich verloren. Nur mal, weil wir da jetzt noch keinen Einblick haben, ich glaube, es ist auch von Vorteil, wenn man sich vorher kennt und dann auch die Leute in ihrem Lebensumfeld und in der Lebenslage so ein bisschen auch beurteilen kann, dann weiß man auch, wie die zum Beispiel auch Arbeit und Freizeit priorisieren, wie die in der Familie unterwegs sind, wie stark die auch in der Lage sind, mit Stress umzugehen oder organisatorisch auch dauerhaft eine gewisse Leistung zu bringen und nicht nur anfangs Feuer und Flamme sind und dann irgendwie so dahin dümpeln. Wie lange kanntest du Paul, bevor du dich für eine gemeinsame Firma entschieden hast?
Also ich habe ja angefangen, habe mich selbstständig gemacht. Dann habe ich Paul auf eindringliches Zuraten eines Freundes von mir, musste er das machen. Er wollte das gar nicht machen am Anfang mit den der Versicherungspaketen der Fahrräder. Dann hat er das gemacht und hat das für uns, ich würde sagen, so ungefähr ein Jahr lang begleitet und mitbetreut. Und in dieser Zeit haben wir relativ schnell gemerkt, das, was ich gerade gesagt habe, dass wir uns gut ergänzen in dieser Konstellation. Und dann haben wir sein Unternehmen, was er damals hatte. Er hatte einen Versicherungsmakler, wo er so Gewerbeversicherung hauptsächlich gemacht hat. Und haben das dann quasi mit meinem Dienstradanbieter, also mit dem Bike Leasing Service, haben wir das dann zusammen verschmolzen zu einer Gesellschaft und hatten dann an der ersten Stelle schon mal alles, sag ich mal, was Dienstradmodell und Versicherungsmakler angeht, unter einem Dach. Also rund ein Jahr haben wir uns nur gekannt und das hat aber gereicht.
Ja, okay, aber intensive Erfahrung ist ja auch viel wert. Und vor allem, wenn jemand schon nachweislich in der Fachexpertise tätig war, die man auch dann in dem gemeinsamen Zusammenwirken braucht, ist das ja auch nochmal eine andere Sache, als wenn sich einfach nur zwei nach dem Studium zusammensetzen und sagen, lass mal was Großes starten. Kurze Frage, bevor ich das nachher vergesse. Ich meine, es gab ja für viele große Konzerne, Apple, Hewlett-Packard, Microsoft und so, und dann nachher Schwierigkeiten, diese ursprüngliche Garage nochmal zu identifizieren, um die dann auch in diesen ganzen Unterlagen abzubilden. Hast du sichergestellt, dass deine Garage immer verfügbar ist oder ist die inzwischen auch irgendwo anders?
Ich wohne da nicht mehr, wo die ursprüngliche Garage ist, das ist richtig, aber ich glaube, ich habe irgendwo noch Bilder, wo man die Garage auch mit Fahrrädern drin sieht. Ja.
Ja, glaubst du, dass es
Aber
notwendig ist, eine.
unspektakuläre Doppelgarage, stehen 10 Fahrradkartons an der Seite und in der Mitte ist ein Fahrrad aufgebaut. Ja.
Ja gut, aber trotzdem gibt es ja viele Parallelen in Silicon Valley, die alle sagten, wir brauchten erstmal eine Garage und deshalb wird der eine oder andere wahrscheinlich auch sagen, ich konnte nie selbstständig werden, weil ich keine Garage gefunden habe. Aber das ist ja immer auch bequemer, als loszulegen. Jetzt habt ihr ja eine wahnsinnige Weiterentwicklung gemacht. Trotzdem muss man ja erstmal mit den Fahrrädern dann los und dann hast du da diese Autofahrt gemacht und bist dann auf die Idee gekommen, wir müssen das ganze Modell ändern. Wenn du jetzt mal überlegst, du hast dich ja auch für so eine, ich nenne das mal vielleicht strategische Partnerschaftsstrategie entschieden und so Stützpunkte und Fahrradfachhandel als Multiplikatoren und so weiter eingesetzt. Aber wie einfach war das wirklich? Jetzt wissen wir, das funktioniert und jetzt ist es halt auch ein etabliertes Brand, aber du kommst da, rufst die ersten fünf, sechs Leute an und sagst, ich habe da eine super Idee. Und der sagt, ich habe aber auch nicht viel Zeit, weil hier steht schon wieder ein Kunde, der will ein Fahrrad. Erklär mal ein bisschen, was man da auch am Anfang für Hürden meistern musste und wie du es
Also wir
gemacht
haben,
hast.
das ist natürlich am Anfang nochmal deutlich schwerer, ne? Weil die Unternehmen in ihrem Umfeld keine Erfahrungswerte haben. Ne? Wenn du heute in den Unternehmen gehst und stellst auch Dienstfahrrad vor, dann haben die das alles schon gehört. Dann wissen die, ja, Meine Frau arbeitet in einem Unternehmen, die haben das auch. Und ich komme aus einem Unternehmen, da hatten wir das auch. Das gibt es natürlich alles. Bei den ersten Terminen hatten wir häufig, wenn wir in größere Unternehmen gegangen sind, das ganze steuerliche Thema. Weil, also bei den ersten Terminen war es so, wir hatten häufig die falschen Ansprechpartner. Weil du bist reingekommen und dann saß jemand vom Fuhrparkmanagement da. Weil da gingen natürlich schon die Alarmglocken an. Oh, was hat der Chef jetzt wieder für eine Idee? Ich habe schon so einen Ärger mit den 80 Dienstwagen. Jetzt will der mir auch noch 100 Fahrräder aufhalsen, um die ich mich kümmern muss. Deswegen saßen die immer als erstes mit im Raum. Und wenn die dann gehört haben, was wir machen mit der Plattform, welche Abwicklung wir haben, was wir alles auf den Mitarbeiter auslagern, dass am Ende nur noch die Personalabteilung mit zwei, drei Klicks das abwickeln kann und das in die Lohnbuchhaltung gleich integriert wird und der Fuhrpark damit gar nichts zu tun hat, dann ging so langsam bei den ersten Terminen, haben die sich dann gefreut und entspannt, dann sind die erst noch rausgegangen, super, das ist ja gar nichts dann für mich, finde ich auch toll. Und dass es natürlich auch keine Kosten mit sich gebracht hat, hat am Anfang unheimlich geholfen. Weil du startest ja und dann kommst du in ein Unternehmen und sagst, ich will dir einen Benefit platzieren, dann hängt natürlich bei vielen schon wieder so ein Fragezeichen, was kostet das wieder? Und wenn du dann reingehst und sagst, hey, ich sag mal, selbst der Obstkorb bei euch, der kostet Geld. Dienstfahrrad-Leasing können wir bei euch im Unternehmen integrieren, ohne einen einzigen Cent Kosten, mit eigentlich keinem Aufwand und durch unsere ganzen Versicherungspakete kein Risiko. Dann waren die immer alle schon mal ein bisschen erleichtert. Und trotzdem hat das ja einen großen Mehrwert für den Mitarbeiter mit sich gebracht, durch dieses mehrschichtige Einsparen, einmal mit der Umsatzsteuer, einmal dann mit der Lohnsteuerreduzierung und so weiter. Und dann war häufig so die Frage, ja, wie kann das denn sein, dass das so viel günstiger ist? Also die haben das teilweise nicht verstanden. Eine der häufigsten Fragen am Anfang war, ja, und womit verdient ihr euer Geld? Und dann mussten wir das auch immer erklären, dass da natürlich Zinserträge hinterhängen und dass wir ja andere Systeme haben, warum jetzt eingespart wird, dass die Umsatzsteuer wegfällt, dass der Mitarbeiter weniger Lohnsteuern zahlt und so weiter. Und dass es trotzdem so nachher für alle rentabel ist und alle Win-Win-Win, kann man eigentlich sagen. Oder eigentlich kann man noch eins dazu führen, weil wir haben einen Arbeitnehmer, der günstiger zum Fahrrad kommt. Ein Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern Mehrwert bietet, ohne Kosten. Wir haben einen Händler, der guten Umsatz macht, ohne riesige Preisdiskussionen, in der Regel natürlich mit höheren Durchschnittspreisen. Und wir als Unternehmen partizipieren natürlich auch davon, ne? Wir arbeiten ja auch nicht aus Luft und Liebe. Und wenn du so ein Modell hast, wo alle nur partizipieren, dann multipliziert sich das natürlich auch schnell, ne? Aber der Einstieg in den Unternehmen war am Anfang holpriger als dann so nach 3, 4 Jahren. Das ist einfach unbekannt war.
Also für diejenigen, die jetzt hier zuhören, ich kann mal ganz kurz einfach was offenlegen. Und zwar, die haben mich gebucht und haben gesagt, Philipp, wir wollen mal ein bisschen hier Vertriebstraining machen. Und ich bereite mich ja auf solche Workshops nicht wirklich vor, weil ich weiß, wie Vertrieb funktioniert. Und ich sage dem Kunden im Briefing immer, wenn ich nicht verstehe, was deine Verkäufer verkaufen wollen, dann kauft das auch kein Kunde, weil ich sehr schnell um die Ecke denken kann. Das heißt, ich höre mir einfach live an, wie würden die mir ihr Angebot pitchen. Und dann höre ich mir da so an, wie ich das vielleicht ein bisschen anders machen mache, mache irgendwelche Formulierungsvorschläge und das führt im Normalfall zu großer Begeisterung und dem Wunsch, das irgendwie aufzuschreiben. Aber jetzt war es halt so, ich sitze also mit deinen Leuten in diesem Rollenspiel und hatte vorher ja auch in der Rolle des Arbeitgebers so eine klare Meinung, das mit den Fahrrädern, das wollen wir hier nicht machen, das ist nur lästig, dann stehen die da, wenn der Mitarbeiter das Fahrrad nicht mehr will. Und dann sitzen da deine Leute und sagen, und es kostet dich nichts und wir nehmen das zurück, wenn der Mitarbeiter geht und wir nehmen das. Und ich habe dann wirklich 3, 4, 5 Mal nachgefragt, weil ich stelle mir das gerade so vor, wie du das da pitcht in so einem Unternehmen und ich denke so, die verarschen mich doch hier. Das kann doch nicht sein, dass ich das Fahrrad im Prinzip umsonst kriege und eigentlich dumm bin, wenn ich das nicht mitmache, weil ich eigentlich alles nur auf der Straße liegen lasse. Muss aber, und das ist jetzt das, was die Hörenden hier mal inspirieren sollte, selber im Nachgang spätestens sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen, sagen, das klang dann doch alles unterm Strich sehr plausibel, aber ich stelle mir das gerade halt so vor, wenn jetzt heute jeder das Thema schon mal gehört hat, gerade auch mit den größeren Kunden, die das ja dann in größeren Stückzahlen da abwickeln und du stehst dann da und sagst, ich habe eine ganz neue Idee, die kostet sie gar nichts und macht gleichzeitig alle glücklich, dass ja dann doch mit der deutschen Mentalität jeder erstmal eine Falle vermutet, anstatt eine riesige Chance, sodass man, obwohl man eigentlich nur helfen kann, und zwar allen Beteiligten, irgendwie doch auch eine Menge Skepsis bekämpft und dann irgendwann auch von der Rationalität in die Emotionalität wechselt, weil irgendwann rafft es keiner mehr und denkt, die verarschen mich doch hier. Wenn es so einfach wäre, wird das doch jeder machen. Insofern stelle ich mir diese Gespräche gerade zu Beginn irgendwie sehr anstrengend vor, gerade wenn man dann in der Rolle ist und das voll blickt und denkt sich, ich könnte verzweifeln, die raffen es einfach nicht. Also ist das
Ist
so
auch so,
ungefähr
ne?
das Wort?
Ja, war auch so. Also das war sicherlich so ein Thema, dass die Firmen natürlich immer mit Kosten gerechnet haben, wenn sie das einführen. Und was uns immer gehindert hat oder was immer wieder so ein Thema war, auch heute noch, dass viele gesagt haben, ja, meine Mitarbeiter, die kommen nicht mehr mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das ist viel zu weit. Die arbeiten im Außendienst und so. Und das ist auch heute noch eine Hürde, weil wir brauchen das nicht, ne? Also die Mitarbeiter müssen nicht mit dem Fahrrad von zu Hause zur Arbeit fahren. Sie dürfen das Fahrrad auch rein privat nutzen. Dafür zahlen sie oder versteuern den geldwerten Vorteil. Das heißt, sie können ausschließlich damit privat fahren. Und wenn sie nur zum Bäcker fahren, nur an der Weser, an der Leine, wo auch immer, hoch und runter fahren, ist das völlig, völlig legitim. Es muss keiner mit seinem Fahrrad 30 Kilometer entfernt zum Arbeitgeber fahren, nur weil er ein Dienstrad hat. Und das waren so immer wieder ja, so Themen, die am Anfang, gerade wenn man mal kalt auch in Unternehmen angerufen hat, aufgeploppt sind, die wir dann häufig erklären mussten, dass das eben nicht so ist, dass es nichts kostet und dass die Kosten vom Arbeitnehmer getragen werden und so weiter. Und das geht natürlich nur mit hartnäckig dranbleiben dann auch.
Das heißt, es war sicherlich dann auch, obwohl das Angebot rückwirkend betrachtet, wenn man das ganz nüchtern analysiert, ein No-Brainer ist, war es sicherlich dann auch manchmal mit Folgeterminen verbunden, oder? Da konntest du nicht einfach nur sagen, die haben es jetzt mal verstanden, da musste man überall nochmal hin und dann nochmal eben den Faden aufnehmen, oder?
Und am Anfang sind wir rausgefahren, ne? Weil heute ist das ja wieder ein bisschen anders, aber wenn wir so 7, 8, 9 Jahre gerade vor Corona zurück denken, wenn du dann mit einem neuen Modell kommst, wo Mitarbeiter involviert werden, alle haben das immer das Thema Datenschutz, kommen da, werden da irgendwelche Daten ausgetauscht, es geht um Geld, es geht um Leasing, dann war das am Anfang so eine Zeit, wo Teams, Telefonate noch nicht zu dieser Vertrauensbasis gereicht haben. Ne? Also du, und das hat unheimlich viel gebracht, dass wir bei den Kunden vor Ort waren. Die haben sich dann gefreut, ah, sie sind da und man kann sie hier anfassen und ich habe eine Handynummer von ihnen, wenn mal was ist. Das ist sicherlich auch ein Teil der Erfolgsstory, dass wir sehr nah am Kunden waren und auch heute noch sind. Es hat sich natürlich über Corona und auch heute total gewandelt. Also wir haben, ich würde sagen, so 95% Teamstermine. Natürlich, weil du auch auf Unternehmensseite häufig 2, 3 oder 4 Beteiligte hast, dann ist jemand aus der HR-Abteilung dabei, dann ist jemand aus der Geschäftsführung, dann ist jemand aus dem Personalbüro dabei oder aus Finance, die alles natürlich mitkriegen und dann arbeiten die nicht alle an einem Standort, dann sind die alle verteilt, dann macht das natürlich Sinn, das heute auch häufig über Teams abzuwickeln. Und wenn du irgendwann so eine Größe hast, ich weiß gar nicht, wann unsere kritische Größe mal war, kann ich gar nicht so genau sagen. Aber wenn du irgendwann mal eine bestimmte Größe hast und sagst, ich habe Kunden wie eine Lufthansa, wie eine Ergo, wie ein ADAC oder so, wenn du solche Kunden, solche Namen hast, dann hast du natürlich auch einen Vertrauensvorschuss, den du nicht hast, wenn du das erste Mal irgendwo reingehst,
Ja.
ne? Wenn die dich gar nicht kennen und wer sind sie, was machen sie überhaupt und wie haben sie denn den Termin hier bekommen? Aber das wurde natürlich mit der Zeit dann immer leichter, ja.
So, ihr habt hier wieder mitbekommen, ne? Das Geld liegt im Follow-up. Also auch wenn der Erstkontakt gut war, wenn ihr da nicht dranbleibt, wird da nichts draus. Und das Schlimme ist, glaube ich, auch, wenn man nicht dranbleibt, dann gerät man nicht nur irgendwann in Vergessenheit, sondern dann ist es irgendwann dem Kontakt auch so unangenehm, dass der sich auch nicht mehr an dich erinnert, dass du das auch nicht nochmal aufnehmen kannst, den Faden. Der wird dann nur sagen, es hat mich damals nicht überzeugt, ich will da auch nicht nochmal einsteigen. Deshalb wirklich dranbleiben, sonst ist dieser ganze Akquiseaufwand einfach viel zu hoch. Jetzt hast du ja eine wahnsinnige Story hingelegt und das ist immer so schön, über diese ganzen Erfolge zu sprechen. Gleichzeitig, ich habe immer wieder mit Leuten zu tun, wenn ich mit denen in meinem Business Coaching bin, dann machen wir so eine Analyse der letzten Jahre und dann lese ich mir diese ganzen Unterlagen alle im Detail durch und dann steht da so Sachen drin wie, in Corona habe ich mehrere hunderttausend Euro verloren, weil und dann kommen halt so Informationen, das Geschäftsmodell wurde boykottiert oder was weiß ich oder ich habe mich von einem Partner zu einer Investition hinreißen lassen, das ist anders gelaufen, als man mir in Aussicht gestellt hat. Und das heißt also, jeder Unternehmer, jede Unternehmerin, inklusive mir selber, mit denen ich halt immer wieder aktiv im Dialog bin, stelle fest, Es geht nicht immer nur nach oben, es geht mal zur Seite, es geht manchmal auch schwer wieder nach unten und es kommen natürlich die schlaflosen Nächte, es kommt die Frage nach der Sinnhaftigkeit, es kommt vielleicht auch manchmal das Umfeld, was dann sagt, hör mal, du bist so überarbeitet, du siehst so gestresst aus, bist du sicher, dass du das weitermachen solltest? Das muss man ja irgendwie alles meistern und jeder, den wir heute bewundern, hat ja im Endeffekt so eine Story vorzuweisen. Die wird dann teilweise auch spannender, als nachher einfach zu sagen, und dann bin ich von 525 Millionen auf 625 Millionen gegangen, weil dann irgendwann jeder sagt, ja, ist doch klar, der weiß, wie es geht, der hat die Akzeptanz. Der hat die Referenzen, der hat einfach nur mehr von dem gemacht, was funktioniert. Aber die Nuss zu knacken, was funktioniert, ist ja letztlich die unternehmerische, Story. Was würdest du sagen, also was du offenlegen willst, wo waren so ein paar Punkte, wo jetzt so ein Mittelständler, der auch nicht immer nur Erfolg hat, sich auch mal, weiß ich nicht, ein bisschen Mut und Mut für die nächste Etappe abholen kann? Wo würdest du sagen, boah, da habe ich echt aber auch mal gedacht, ich weiß nicht, ob das so schlau ist, ob ich das nicht zu groß gedreht habe, ob ich das wirklich weitermachen soll. Teil mal irgendwie so einen Rückschlag mit uns.
So richtig krasse Rückschläge hatten wir nicht in der ganzen Zeit, aber wir haben natürlich eine Anlaufphase. Bis du dann wirklich rentabel bist, hat das auch einen Moment gedauert. Und ich habe auch mit der EC-Karte an der Tankstelle gestanden und die Augen zugemacht und gehofft, dass es die Lampe grün ist und nicht rot, weil du an Anfangstagen, Monaten natürlich viele Ausgaben hast, viel Kosten, du kaufst ein, machst schon, programmierst irgendwelche Dinge und dann kommt nur tröpfchenweise, kommt nur das Geld rein und dann weißt du immer nicht genau, ist heute wieder was Größeres abgebucht oder nicht. Und dann tippt man schon mit zittrigen Händen die PIN-Nummer ein an der Tankstelle. Gott sei Dank war es immer grün, also ich konnte immer wieder wegfahren. Aber natürlich solche Phasen hast du auch und die hast du auch immer wieder. Was für uns teilweise dann schwierig war, ist, nachdem wir das Dienstradmodell, ich weiß gar nicht ganz genau, ein paar Jahre forciert haben, wir haben am Ende die Fahrräder damals immer für 10% an den Nutzer weiterverkauft und haben auch das in den Unternehmen kommuniziert. Du hast jetzt eine Leasingrate über eine bestimmte Zeit und wenn das Fahrrad zu Ende, wenn die Laufzeit zu Ende ist, dann kannst du das Rad kaufen oder zurückgeben und wenn du es kaufst, kostet das so und so viel. Und das haben wir vorher schon in so Beispielrechnungen immer gezeigt, was dann in Summe dabei rauskommt. Und irgendwann machten sich Stimmen breit am Markt, wo es hieß, ja, das Fahrrad ist ja viel mehr wert am Ende als 10%. Und dann wurde das immer weiter aufgebauscht und aufgekocht. Und irgendwann kam dann eine Entscheidung, wo es dann hieß, das Fahrrad ist am Ende mit 40% zu bewerten. Und das bedeutete für uns in der Konsequenz, wenn ein Mitarbeiter am Ende der Laufzeit ein Fahrrad für 10% kauft von uns, dann hat er das 30% günstiger gekauft, als der Marktwert ist. Weil der Marktwert von diesem Fahrrad ist 40%. Einfaches Beispiel, Fahrrad hat 3000 Euro gekostet, bedeutet der Marktwert nach 3 Jahren, 40% davon sind 1200 Euro. Wenn wir ihm das verkaufen für 400 Euro, für 300 Euro, dann hat er 900 Euro zu günstig eingekauft. Und das hat er nur so günstig gekauft, weil er bei seinem Arbeitgeber ist. Und dann fällt darauf geldwerter Vorteil an und das ist zu versteuern. So, das war für uns natürlich dann irgendwie ein Schock. Da hatten wir schon zigtausend Fahrräder auf der Straße. Den haben wir jetzt allen versprochen, die können am Ende für 10% das Rad kaufen. Und dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt? Gibt jetzt eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder wir sagen all denen, ihr könnt das Fahrrad am Ende für einen deutlich höheren Preis kaufen. Oder wir ziehen das durch, versteuern diese Lücke. Wir als Dienstrat, Anbieter versteuern diese Lücke für den, zahlen einen deutlich höheren Betrag als den wir die Jahre davor eingenommen haben. Also das heißt, wir zahlen mehr an die ganzen Nutzer, die auf der Straße waren, als das, was wir die ganze Zeit davor verdient haben, weil wir daran glauben, dass das Modell in der Zukunft weiterläuft, weiter wächst und dass wir auch diese Haltung gegenüber unseren Kunden und den Arbeitnehmern großer Vertrauensbeweis ist, dass wir das ernst meinen mit dem, was wir hier aufbauen. Und das haben wir dann so entschieden, haben das auch gemacht, haben uns mit dem Finanzamt dann auf eine monatliche Zahlung geeinigt, weil wir es nicht auf einmal bezahlen konnten. Das hat in der Konsequenz dann super funktioniert und war auch die richtige Entscheidung, weil unsere Kunden uns alle treu geblieben sind, wir dann weitergemacht haben. Wir haben das Modell dann dahingegen verändert, dass sie nicht mehr am Ende für 10% einkaufen, sondern für 18%. Und mit dieser kleinen Marge, die wir da generieren, versteuern wir heute diesen geldwerten Vorteil, der trotzdem noch zu versteuern ist, weil sie das Fahrrad günstiger kaufen als 40%. Also wir haben jetzt eine Regelung, die völlig gesetzeskonform, steuerkonform ist. Wir tragen da die Versteuerung für den Nutzer und können uns das aber leisten, weil wir den Preis am Ende etwas angehoben haben. Die Einsparung ist immer noch bei 30, 35%, je nach Steuerklasse und Gehalt. Von daher war das schon eine richtige Entscheidung, aber die hat einmal richtig geschmerzt.
Ich muss jetzt so lachen, weil ich finde das immer spannend, dass man nennt das ja so ein bisschen Rich People's Problems, dass einfach Leute, bei denen es gut läuft, haben immer so Probleme in der Dimension, für die andere überhaupt kein Verständnis haben. Ich frage, hast du irgendwo Rückschläge erlitten? Sagst du, ja, eigentlich ist gar nicht so schlecht gelaufen. Gut, einmal, da mussten wir so viel bezahlen, was wir nicht kalkuliert haben, dass wir mit dem Finanzamt noch eine Ratenzahlung vereinbart haben. Aber ja, das gehört halt dazu und das ist halt einfach so eine Geschichte. Da hast du dann den einen oder anderen, der kriegt ja irgendwie so eine Prüfung und dann irgendwie so eine Nachzahlungsaufforderung über 27.000, über 68.000 und macht sich dann direkt Gedanken darüber, wie kann ich das überhaupt stemmen? Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und dann ist erstmal für monatelang schlechte Stimmung überall. Und du sagst, ja, aber wir haben das dann geregelt. Und ja, von daher vielen Dank für diesen Einblick. Aber tatsächlich glaube ich auch, dass das natürlich gerade auch zu Beginn, wenn man so einen Namen im Markt festigen will, extrem viel wert ist. Wenn man nicht erst alle abholt, weil du ja im Prinzip mit den Endkunden, die die Fahrräder fahren, leider auch eine extrem große Multiplikationsmasse hast und wenn sich dann nur 10 Stück oder 20 blöd abgeholt fühlen, dann machen die so viel Stimmung im Internet gegen dich, dass das im Endeffekt natürlich auch einen großen Reputationsschaden auslöst, der sich dann vielleicht potenziert, weil andere dann sagen, in die Kerbe hau ich auch nochmal rein. Ich glaube, dass je weiter man vom B2B-Kontext wegkommt, dass es dann auch immer wahrscheinlicher wird, weil der ein oder andere Unternehmer, der weiß auch, es kann mal was schief gehen, das regelt man und der will auch selber nicht da im Internet auftauchen. Aber ich glaube, wenn man mit so Privatgeschäftsleuten, also mit Leuten aus dem privaten Umfeld zu tun hat, da sind die sehr schnell, wenn man sich nur mal anguckt, ich habe so ein Reiseunternehmen, mit dem ich zusammenarbeite, was die da teilweise auch für Reklamationen kriegen. Und dann trotzdem irgendwie regulieren, damit das nicht sichtbar gemacht wird, weil auch wenn es nicht stimmt, die einfach diesen Schaden vermeiden wollen. Also von daher. Ja, spannende Geschichte. Und jetzt habt ihr das geregelt und tatsächlich ist ja immer noch ein super Angebot für die ganzen Leute da. Und dann habt ihr das mit euren Kunden dann einfach nachbesprochen, weil ihr habt ja dann auch irgendwie laufende Verträge gehabt, wo ihr das zugesichert habt, oder war das eine mündliche Aussage erstmal die 10%? Weil dann musst du ja nichts anpassen.
Wir haben im Grunde zugesagt, dass unsere Kunden alle, die schon ein Fahrrad hatten, auch das zu dem damals versprochenen Preis übernehmen können. Wir haben, wie gesagt, die Kosten dafür getragen und haben dann aber Neuverträge auf ein etwas anderes Modell umgestellt, so dass wir da nicht mehr Geld mitbringen, sondern wieder ganz normal auch unsere Erträge erwirtschaften können, so wie wir es vorher auch geplant haben. Und das war halt auch so ein Punkt. An dieser Stelle hättest du auch sagen können, ich habe ja keine Verpflichtung, dem Arbeitnehmer das Fahrrad zu verkaufen. An dieser Stelle hätte ich auch sagen können, wir packen das Geld in den Koffer, was wir über die ersten 3 Jahre verdient haben. Ich verkaufe die Fahrräder, nachher Gewinn bringt an irgendwen anders und ich höre auf. Dann hätten wir sicherlich guten Verdienst gehabt über die Zeit. Aber wir haben halt gesehen, dass unser Modell und die Absatzzahlen so stark ansteigen, dass das so stark noch skalierbar ist in Zukunft, dass wir das Risiko an der Stelle wieder eingegangen sind und gesagt haben, nee, wir setzen wieder alles auf Rot, glauben, dass das funktioniert, und dass das weiter skaliert und machen noch mal weiter. Und heute war es natürlich die richtige Entscheidung, aber im Nachhinein weiß man das immer, was richtig und falsch ist, ja.
Was ich festgestellt habe, wenn ich jetzt mal zurückdenke an mein erstes Unternehmen, das ich dann 2020 für deutlich weniger als 525 Millionen verkauft habe, da war es aber auch so, wir haben ja jahrelang rumgetüftelt, über verschiedene Servicepakete nachgedacht und dann hatten wir irgendwann so ein Modell, auch ein bisschen durch Trial and Error und Kommunikation, also Vertriebsgespräche mit dem Kunden und das Verarbeiten des Feedbacks und so weiter gefunden, dass es nachher einfach total einfach war, das zu verkaufen, weil wir hatten die Komplexität reduziert, wir hatten genau die Painpoints adressiert, wir hatten im Prinzip einfach mehrere so kleinere Pakete und haben gesagt, Herr Kunde, das ist einfach das Paket und da gab es dann auch keine Fragen. Es ging immer nur darum, alles klar, das nehme ich und dann Anzahl Mitarbeiter und dann hast halt ein Servicegeschäft daraus gemacht. Und dann habe ich ja irgendwann eine neue Firma gegründet, da war es dann auch so, du startest mit irgend so einer Hypothese, überlegst dir dann, was könnte klappen und dann hinten raus sagst du, ja, ich kann ganz viele Sachen anbieten, streichst aber auch was weg, weil sich das nicht leicht genug verkaufen lässt. Habt ihr also auch ja gemacht, ne? Immer wieder das Angebot überarbeitet, um das einfach immer wieder auf Marktnachfrage zu adaptieren. Du hast es an den Vertragsbedingungen und den Versicherungsleistungen festgemacht, aber war es auch im Hinblick auf Pricing und Marketing und Leistungszusagen immer wieder mit Anpassungen verbunden? Wie habt ihr es gemacht?
Im Grunde haben wir permanent am Produkt immer rumgeschraubt, weil hier was optimiert, da was verbessert, weil das, was wir ja eingangs gesagt haben, aus vielen Vertriebsgesprächen, aus vielen Gesprächen mit Kunden dann, ich meine, wir haben heute 80.000 Kunden, dann haben wir wahrscheinlich mit 200.000 Kunden gesprochen in tiefen Gesprächen, bis du so viele Kunden hast. Und dann hast du natürlich ein Feedback und weißt genau, wo sind die Pain Points, warum kriegen wir einen Kunden nicht, was ist bei bestehenden Kunden, wo können wir noch was optimieren, wo können wir was verbessern, um mehr Absatz zu machen, aber auch um mehr Kundenzufriedenheit zu generieren. Ne? Weil ich bin immer ein Freund davon, wenn der Kunde total happy ist, dann empfiehlt er es auch weiter und dann werden es auch mehr nutzen. Also es ist auch wichtig, dass die Kunden happy sind und dann optimierst du eigentlich dauernd am Prozess. Ne? Ob das jetzt Anpassungen der Verschleißgrenzen sind oder dass du irgendwann hingehst und sagst, ja, die Kunden können auch bei Direktversendern bestellen, was wir am Anfang gar nicht hatten, aber die Nachfrage war halt zu groß. Und da bist du halt ständig dabei, dein Produkt zu optimieren. Und was wir ja heute machen, das hat ja auch dazu geführt, wo wir heute sind, wir haben so eigentlich vor 3 Jahren gemerkt und erkannt, dass die Unternehmen immer wieder kam das Thema, ja, habt ihr auch noch andere Benefits? Können denn die Mitarbeiter auch, können wir über euch auch das Deutschland-Ticket bekommen? Oder können die Mitarbeiter auch ins Fitnessstudio gehen? Und dann haben wir vor 3 oder sogar vor 4 Jahren gesagt, perspektivisch wollen wir eigentlich die 3 Top-Benefits in Deutschland abbilden können. Also das, was am meisten vom Mitarbeiter genutzt wird, diese 3 Benefits wollen wir bei uns abbilden können. Das war vor 3, 4 Jahren, haben wir mal gesagt, das ist unser Ziel für die nächsten Jahre. Und dann kam ja vor jetzt ein bisschen mehr als 2 Jahren, kam dann Probonio zu uns dazu. Wir haben die kennengelernt und wir haben gesehen, dass Probonio eine technisch so performante Plattform hat, dass die alle Benefits abwickeln können, die es gibt von Sachbezug, Kindergartenzuschuss, Essenszuschuss, Dienstfahrrad. Das ist die perfekte Plattform, finden wir für unsere Kunden, finden wir auch heute noch. Und die kam aber sehr aus der Technik. Das ist ein IT-Dienstleister, die das selbst entwickelt haben, weil sie Spaß daran hatten, weil sie es für sich selber so haben wollten, weil sie kein Produkt am Markt gefunden haben, dass das alles konnte, und hatten aber keinen Vertrieb. Und wir hatten ein riesiges Vertriebsteam, hatten da schon über 70.000 Kunden. Und was wir gemacht haben, wir haben das in die Gruppe integriert und jetzt haben wir das gematcht, sodass wir die eine perfekte Multi-Benefit-Plattform haben. Wir haben ein super Vertriebsteam, wir können das unseren Kunden anbieten und können an der performanten Plattform da weiterarbeiten, das weiter integrieren. Und jetzt sind wir im Grunde Stand heute da, wo wir hinwollen. Auch das kann sich natürlich wieder verändern, dass wir unseren Kunden mehr als nur Dienstrad anbieten können.
In dem Zusammenhang, das kannst du gerne auch nochmal kommentieren, wenn du das etwas anders siehst, würde ich hier auch nochmal dazu aufrufen, stellt den Kunden immer wieder die Frage, den Bestandskunden, warum sind sie eigentlich Kunde bei uns? Weil dir das sehr viel Transparenz darüber verleiht, was die wirklich wertschätzen und dann kriegst du auch ein Gefühl dafür, was die einfach gar nicht wissen. Denn manchmal erbringst du ja als Anbieter auch Leistungen, die du für vollwertig hältst, aber wenn die niemand wertzuschätzen weiß und niemand wirklich auch wahrnimmt, dann kann man auch mal darüber nachdenken, die wegzulassen. Und dann damit einfach auch den Schwerpunkt auf andere Sachen zu setzen. Und dann hast du aus meiner Sicht eben auch noch die Aufgabe, wenn jemand nicht bei dir kauft, einfach mal konkret nachzufragen. Nicht jeder wird dir die Frage beantworten, weil manchen das unangenehm ist. Aber wenn du 5 Leute fragst, werden 3 vielleicht einfach nicht pauschal sagen, weil sie zu teuer waren, sondern weil sie uns da und da nicht abgeholt haben. Wir hätten das und das gerne noch gesehen. Hier hätten wir uns noch was anderes gewünscht oder da war irgendwas anderes. Das heißt, alleine mit den Fragen an die Bestandskunden, warum bist du bei uns Kunde? Und bei den nicht gekauften, warum hast du nicht bei uns gekauft? Kannst du so viel in deine Entwicklung einfließen lassen und dein Angebot so viel optimieren, dass du auch einfach eine höhere Stimmigkeit für deine ideale Zielgruppe sicherstellen kannst und das weniger experimentell als mehr, ja, ich sag mal, fast schon berechenbar. Und ich glaube, da wird auch teilweise zu wenig Zeit drauf verwendet, insbesondere dann, wenn man keinen Vertrieb hat, weil man ja mit dem Kunden immer nur kurz spricht, den Deal eintütet und dann einfach bis zum nächsten Deal gar nicht mehr mit dem spricht. Und ich glaube, diese Kommunikation drumherum, die darf man nicht unterschätzen. Was ich gerade auch spannend fand und das würde ich dich dann auch bitten, nochmal zu bestätigen oder zu widerlegen, falls ich es falsch zusammenfasse. Ihr habt gerade gehört, er ist mit diesen Fahrrädern gestartet und hat dann vom Kunden mehr oder weniger die Signale wahrgenommen, wir würden gerne auch die anderen Benefits abwickeln. Dass dann daraus mit Pro Bono und so dann noch mehr entstanden ist, ist ja mal die zweite Geschichte. Aber das erste war ja, offen zu sein für welche Lücke kann ich für meinen bereits bestehenden Kundenkreis zusätzlich schließen, die auch zu meinem Geschäftsmodell passt, weil die äußern ja auch viele Wünsche. Und da muss man ja auch als Unternehmer, wenn man sehr kreativ ist, so ein bisschen Disziplin entwickeln und sagen, dazu zu hören macht Sinn und das abzulehnen macht auch Sinn, weil sonst habe ich nachher genau wie auf dem, weiß ich nicht, wie nennt man das, Trödelmarkt oder so, für alle Nachfragegruppen irgendwas, aber dann habe ich natürlich auch kaum irgendwie Umschlagshäufigkeit. Also würdest du sagen, da sind so ein paar gute Ansätze dabei, oder würdest du sagen, ich mache es ganz anders, weil dein Wort hat jetzt hier mehr Gewicht angesichts der Zahlen?
Ja, also das ist schon so. Und ich bin auch ein großer Fan von dem alten Satz, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Also mach das, was du machst, richtig und mach's gut und mach's mit 100%. Und ich denke, das machen wir auch genauso, weil wir nach wie vor im Benefit-Bereich unterwegs sind. Und wir machen jetzt nicht irgendwie Personalsoftware oder irgendwelche anderen Abrechnungssysteme und so weiter, sondern wir wollen uns um Benefits kümmern. Da, wo wir vorher uns um eins gekümmert haben, kümmern wir jetzt uns um mehr als eins, nämlich um die ganzen Top, ich weiß gar nicht, mittlerweile haben wir, glaube ich, 12, 13, 14 Benefits auf der Plattform. Du kannst jetzt alles aus dem Baukasten wählen, aber genau wie du es richtig sagst, du musst halt immer ein offenes Ohr haben und du musst, glaube ich, jederzeit in der Lage sein, abzuschätzen, sind diese Kundenwünsche, die ja immer kommen, ne, wenn irgendwas ist. Also der Vertrieb sagt immer, in der Firma, ihr müsst ein Produkt das und das machen, weil die Kunden haben das und das gesagt. Ist das wirklich relevant? Muss ich das machen? Bringt mir das einen Mehrwert perspektivisch? Ja oder nein? Aber man muss natürlich zuhören, weil wenn du irgendwo so einen Trend mal verpasst, heute, wir wissen alles, geht super schnell, da kommt einer um die Ecke, schneller, höher, weiter und schwuppdiwupp, läufst du hinterher. Ne?
Du hast was Spannendes gesagt mit den 10 Stunden Autofahrt, die jetzt für dich einen nicht so erfreulichen Anlass hatten, nach hinten raus aber sehr viel Nutzen gebracht haben. Ich bin auch sehr kreativ beim Autofahren. Ich bin grundsätzlich ein Freund der Philosophie, die besten Ideen entstehen dir nicht im Büro. Deshalb lade ich auch immer wieder Unternehmer ein, wo ich sage, lass uns einfach mal nur irgendwo treffen, in den Bergen, auf dem Meer, in einer anderen, weiß ich nicht, auch vielleicht Klimazone, um einfach mal Zeit zusammen zu verbringen und ohne feste Agenda mal über Sachen, also allgemein Business nachzudenken, weil da kommt dann manchmal auch durchs Beobachten und verknüpfen mit eigenen Erfahrungen, dem Austausch mit jemand anders, nochmal eine ganz neue Idee. Du hast vom Autofahren gesprochen, jetzt kannst du ja nicht den ganzen Tag Auto fahren, um irgendjemanden seine Sattelstütze anzupassen. Das Modell ist nicht skalierbar. Aber wenn jetzt jemand dich fragen würde, wie kommst du auf Ideen, wie nimmst du Abstand zum Tagesgeschäft, wo kommt die Inspiration für die nächsten Etappen her? Gib uns mal einen Einblick. Was ist deine Quelle, um kreativ zu bleiben?
Auf dem Rad sitzen.
Okay.
Tatsächlich auf dem Rad sitzen. Gerne auch mal, im Moment komme ich nicht so oft dazu, aber gerne auch mal Mehrtagestouren, mit Zelt, mit Gepäck, mit Verpflegung unterwegs sein. Das ist so die Zeit, wo man wirklich, wirklich wieder nicht nur Kraft schöpft, sondern auch Energie tankt oder besser gesagt auch Ideen wieder entwickeln kann für Neues, weil wenn du 3, 4, 5, 6 Stunden auf dem Rad sitzt, dann hast du einfach mal Zeit und Luft, über Dinge nachzudenken und die mal aus einer anderen Perspektive nochmal zu betrachten. Und es ist, glaube ich, immer ganz wichtig, mal ein bisschen Abstand zu kriegen.
Bevor wir Abstand voneinander nehmen, weil die Folge zu Ende ist, würde ich gerne von dir noch wissen, was treibt dich heute noch an? Ich meine, du hast das Unternehmerleben durchgespielt, du hast gegründet, du hast es super erfolgreich gemacht, du hast einen Teil Exit gemacht, finanziell ist alles erreicht, du kannst Fahrrad fahren, während andere arbeiten gehen und nennst das Zeit nutzen, um das Business weiterzuentwickeln. Also was treibt dich heute noch an? Ich meine, du hast dir den Podcast zugesagt, du hast 1000 andere Termine, selbst als ich bei euch im Haus war, warst du ja nicht die ganze Zeit dabei, weil du noch 1000 andere Sachen am Laufen hattest. Und deine Leute haben mir so ein paar Einblicke gegeben, der trifft sich gerade mit dem und ist da wieder dran und da wieder dran. Also bist ja jetzt alles andere als am, ja, ich sag mal, abhängen. Viele 25-Jährige, die noch nie gearbeitet haben, träumen von Work-Life-Balance. Du bist immer noch on fire. Was ist der Button, der dich pusht? Was ist der Antrieb, der dich treibt?
Also grundsätzlich ist natürlich erstmal eins, Spaß an der Arbeit und Spaß an dem, was wir hier machen, an der Entwicklung, an dem Aufbau des Unternehmens. Und ja, du hast ja gerade gesagt, wir haben ja in Anführungsstrichen nur einen Teilexit gehabt. Das heißt, wir halten ja noch große Anteile, Paul und ich, an dem Unternehmen. Und wir wollen das jetzt natürlich auch mit der neuen Partnerschaft mit Decathlon in die nächste Entwicklungsstufe bringen. Wir hätten oder wir haben total Freude daran zu internationalisieren. Wir wollen einfach weiter wachsen. Wir haben große Ziele und ja, ich sag mal so, ich bin schon zufrieden mit dem, was wir heute erreicht haben, aber ich würde gerne noch einen Step weitergehen, weil ich so ganz 100% zufrieden ist man dann doch immer nicht. Ich würde gern das noch und wir würden gern noch einen Schritt weitergehen. Und irgendwie habe ich Spaß daran mit dem Team, was wir hier haben, mit den ganzen Mitarbeitern. Ich meine, mittlerweile sind wir auf 500 Mitarbeiter in verschiedenen Ländern herangewachsen. Und das macht mir immer wieder eine totale Freude und erfüllt mich auch mit Stolz, wenn ich sehe, wie die alle Gas geben, vorankommen und was wir alles noch erreichen können in Zukunft. Und da habe ich einfach Spaß dran, jeden Tag mitzuarbeiten. Macht einfach Freude.
Cool. Also, ich danke dir ganz herzlich dafür, dass du dir Zeit genommen hast. Ich hätte gerne zum Abschluss von dir so ein Statement. Und zwar stell dir einfach Folgendes vor. Du hast jetzt vielleicht auch Leute, die diese Folge hören, die sind jetzt so die klassische Schullaufbahn durchlaufen. Die haben noch nicht so den wirklichen Nordstern da in ihrem Leben gefunden. Die wissen noch nicht, Unternehmerkarriere, lieber im Angestellten-Dasein irgendwas machen oder so. Wenn man so Leute inspirieren möchte und würde dir einfach sagen, weiß ich nicht, leg mal los, mach dir mal nicht zu große Sorgen für die Zukunft. Was würdest du so jemandem mitgeben, der jetzt auf dich zukommt und sagt einfach, was soll ich machen? Wie gehe ich am besten vor? Was wäre dein Tipp für ein erfolgreiches Leben?
Ich glaube, der größte Tipp ist erstmal etwas zu finden, was einem wirklich Spaß und Freude macht. Und da ist es gar nicht wichtig, ob sich das im ersten Moment wie ein super Businessmodell anhört, wie ein sehr lukratives Geschäft oder so, weil ich der Überzeugung bin, wenn jemand etwas mit Leib und Seele macht und dahinter steht, dann wird er es gut machen. Und wenn du etwas gut machst, bist du auch erfolgreich und dann kannst du auch damit gutes Geld verdienen. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man nicht guckt, womit kann man wie viel verdienen, sondern woran habe ich richtig Spaß und wo stehe ich dahinter. Und wenn man das gefunden hat, das ist, glaube ich, 90% vom Weg, den man gehen sollte. Und
Kann ich
dann
genauso unterschreiben.
viel Fleiß, immer wieder aufstehen, wenn man auf die Klappe fällt und weitermachen.
Das kann ich genauso unterschreiben und in dem Zusammenhang würde ich auch auf die Shownotes hinweisen wollen. Das heißt also, diejenigen, die spätestens jetzt so nach 57, 58 Minuten denken, ich bin deppert, dass man bei uns noch keine Fahrräder leihen kann. Ich bin deppert, dass ich hier irgendwie meine Benefits immer noch mit Papier und Bleistift verwalte oder gar keine anbiete, weil mir die Komplexität zu hoch ist. Also ich habe mir das ja vor Ort angeguckt. Ich war mehrere Tage da. Ich habe also wirklich auch die Plattform gesehen. Ich habe die ganzen Benefits gesehen. Ich hatte einfach das Gefühl, das ist alles nicht nur durchdacht, sondern ihr habt ja jetzt gerade auch gehört, das ist ja viele Jahre erprobt und ich kriege auch keinen Affiliate-Deal, sondern es war einfach wirklich so eine Begeisterung, die mich selber getriggert hat, weil ich selber halt da hingegangen bin. Mein Mitarbeiter liegt mir seit Jahren im Ohr und sagt, Philipp, ich will ein Dienstfahrrad haben. Der sagt, hör zu, wenn du Fahrrad fahren willst, kannst du dir nach Feierabend irgendwo eins kaufen. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich habe schon genug Formulare und Mitarbeiter-Hickhack und als ich da bei euch war, da habe ich gedacht, okay, und bin noch auf dem Rückweg hingegangen, habe gesagt, hier, das ist der Kontakt, wenn du da mit dem den Vertrag abstickst, der Kollege, um den es geht, hat Procura. Ich habe gesagt, du kannst das mit denen machen, dann haben wir in Zukunft da auch eine Kundennummer, auch wenn die natürlich deutlich weniger lukrativ ist als jetzt mal hier Lufthansa und Co., weil wir nicht so viele Fahrräder brauchen. Aber für diejenigen, die jetzt da weiter wollen, ihr könnt in den Shownotes alles finden, ihr könnt Bike Leasing eingeben, das kommt dann direkt, ihr könnt nach Pro Bono gucken, ihr könnt im Prinzip einfach, wie gesagt, notfalls auch über LinkedIn auf uns zukommen, wir stellen euch alle Kontaktdaten zur Verfügung. Macht das zumindest so weit, dass ihr es mal durchevaluiert habt. Ob ihr es dann final schreibt, eure Sache, aber wenn ihr dann einfach vorbereitet seid, werden die nächsten Mitarbeiter Anträge schneller bearbeitet, dann habt ihr wieder Zeit fürs Tagesgeschäft. Bastian, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du Zeit hattest, trotz deines vollen Zeitplans. Ich freue mich auf das, was da alles noch kommt.
Gerne, vielen Dank dir auch. Bis dann. Ciao.